Wollen wir noch einmal stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du hier gegenwärtig bist. Du sagst in deinem Wort, da wo zwei oder drei zusammen sind, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und Herr Jesus, begegne du uns in deinem Wort. Mache du uns selber, dich selber groß und deine Zukunft, deine Heilsabsichten, auch mit dieser Welt. Danke dafür. Schenk deine Worte, nimm jedes eigene weg und mach du dich groß. Danke dafür. Amen. Nun das Thema Flüchtlinge. Es ist heute in allem Munde, es bewegt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich selber bewegt das zutiefst innen. Flüchtlinge, wo man hinschaut, zu Tausenden, zu Zehntausenden, ja zu Hunderttausenden kommen sie. Und das bewegt nicht nur mich, ich denke auch Sie alle und auch unsere Leser vom Missionswerk Mitternachtsruf. Und so kommen auch immer wieder Fragen, kommen Briefe rein, die fragen uns, ja, was ist das mit diesen Flüchtlingen? Und so möchte ich heute Morgen einen Brief vorlesen, den wir erhalten haben. Und es schreibt eine Person, das Thema Flüchtlinge geht ja zurzeit keinem aus dem Kopf. Da ist das Mitleid mit Einzelschicksalen und daraus rekrutierender Hilfsbereitschaft. Doch das sind auch der Missbrauch und der Verdacht auf die geplante Islamisierung Europas. Da gibt es sogar Christenverfolgung in Auffanglagern in unserem eigenen Land. Irgendwo hört doch die Aufnahmebereitschaft auf. Der Briefeschreiber geht dann weiter und knüpft folgende Gedanken an. In meiner Bibellese habe ich zuletzt das Buch Jeremia nach und nach wieder einmal durchgelesen. Wie ich darauf kam, weiß ich nicht. Doch dann plötzlich bin ich hängen geblieben an Jeremia 51, Vers 14. Der Herr Zebaoth hat bei seiner Seele geschworen, ich will dich mit Menschen füllen, als wären es Käfer. Die sollen dir ein Liedlein singen. Der Briefeschreiber fährt dann fort und sagt, ist dies vielleicht ein Gerichtswort, oder dies ist ein Gerichtswort an Babylon wegen seiner Gottlosigkeit? Nun weiß ich natürlich, dass man ein solches Bibelwort nicht einfach eins zu eins auf unsere heutige Zeit und Lage umsetzen kann. Und die Person schließt dann mit folgenden Worten, eine Antwort ihrerseits sehe ich mit Interesse entgegen. Nun, ich werde versuchen, heute Morgen in dieser Predigt, werde ich versuchen, eine Antwort zu geben, und zwar nicht in politischer Art und Weise, das steht mir nicht zu, sondern aufgrund der Bibel, aufgrund des Wortes Gottes. Es soll eine Antwort sein, und es ist mein Gebet, dass der Herr Gnade schenkt, die richtigen Worte und sein Wort in richtiger Weise auch auszulegen. Und eine Antwort auf oben gestellte Frage zu finden, aber gleichzeitig auch Trost zu geben, Hoffnung zu geben, Orientierung zu geben, in einer Zeit, die sehr orientierungslos ist und vielen Menschen die Hoffnung genommen hat. Machen wir zuerst eine kurze Bestandesaufnahme bezüglich der Flüchtlinge. Wenn wir in den Medien schauen, man schätzt heute die Zahl der Flüchtlinge zwischen 60 und 100 Millionen Menschen weltweit. Sie sind auf der Flucht und es sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und auch ein Teil dieser Flüchtlinge kommt nach Europa. Allein für Deutschland rechnet man für das Jahr 2015 mit ungefähr 800.000 bis 1,5 Millionen Flüchtlingen. Und es ist interessant, woher diese Menschen nach Deutschland kommen. Das sind alles Zahlen, die habe ich aus dem Internet. Zum Beispiel an erster Stelle die Flüchtlinge in Deutschland, die kommen aus Syrien, dann Albanien, Afghanistan, Irak, Serbien, Eritrea, Mazedonien, Pakistan, Montenegro. Diese Zahlen habe ich vom 21. Oktober aus dem Nachrichtensender NTV. Nun, diese Menschen, sie kommen hierher, sie kommen nach Deutschland, sie kommen nach Europa und sie bringen immer auch ihre Kultur mit, ihre Weltanschauung, ihre Lebensweise auch ihre Religion. Und automatisch haben diese Menschen oder diese Ströme, die hierher kommen, auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. So schreibt die Zeit Online Folgendes unter dem Titel Der Gott der Anderen vom 25. September 2015. Da schreibt die Zeit Online: Niemand weiß in diesen wilden Tagen, wie Deutschland in 5 Jahren aussehen wird. Aber eines ist sicher, es wird islamischer werden. Von den 800.000 Flüchtlingen, mit denen allein für das Jahr 2015 gerechnet wird, sind mindestens 80% Muslime, vermutet Ayman Maciek, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Und da geht der Bericht weiter. Was bedeutet das für Deutschland? Und was bedeutet es für den Islam hier? Schon gehen Ängste um, schwirren Gerüchte umher. Vor vielen großen Flüchtlingsunterkünften des Landes tauchen Salafisten auf und bieten den Neuankömmlingen aus dem Nahen Osten Trost, Essen und den Koran. Es heißt, die Saudis wollen in Deutschland 200 Moscheen für die Flüchtlinge errichten. Mit einigem Recht wird die Frage gestellt, wie halten es die Neuen mit den Frauenrechten, mit der Trennung von Kirche und Staat, mit Schwulsein, Jüdischsein und der Satire? Bis soweit das Zitat aus der Zeit Online vom 25. September 2015. Ein weiteres Zitat aus der Welt, das mit dem Übertitel Islamisten bedrohen Christen in Flüchtlingslagern. Das ist ein Bericht vom 27. September 2015. Und dann wird erzählt, Said aus dem Iran sitzt unter einem Bild von Jesus Christus am Kreuz. Darüber persische Schriftzeichen. Es sind Bibelzitate. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Said ist Kickboxer. Er ist quer durch die Türkei zu Fuß gelaufen, dass seine Probleme in Deutschland erst richtig anfangen würden, hätte er niemals gedacht. Er sagt, im Iran haben die Revolutionsgarden meinen Bruder in einer Hauskirche verhaftet. Ich bin vor dem iranischen Geheimdienst geflohen, weil ich dachte, in Deutschland kann ich endlich frei meine Religion leben, sagt Said. Aber ich kann in meinem Asylbewerberheim nicht offen sagen, dass ich Christ bin. Dann werde ich bedroht. Ja, sie drohen mich zu töten. Das sind einige Zitate aus der säkularen Presse. Und interessant, selbst die säkulare Presse, sie sagt, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, so sagt heute die Politik, der Islam gehört zu Deutschland. Und selbst diese säkulare Presse, sie stellt fest, schon heute sehen die Städte anders aus als noch vor 10 Jahren. Und wie es aussehen wird, in noch einmal 10 bis 20 Jahren, kann heute niemand abschätzen, noch mit Sicherheit sagen. Das alles weckt Ängste. Und wenn wir all das so hören, wenn wir das alles verfolgen, was in den Medien läuft, das wirft Fragen auf, löst Unsicherheit aus. Und entsprechend dieser Unsicherheit, dieser Angst, gibt es auch Gegenreaktionen. Das sind alles Sachen, die wir heute erleben und sehen können. Da gehen Zehntausende von Bürgern auf die Straße, um ihrer Besorgnis Ausdruck zu geben. Abstimmungen tendieren immer mehr nach rechts. Und selbst rechtsnationalistisches Gedankengut ist heute leider wieder salonfähig geworden. Besorgte Bürger, sie warnen im Internet vor Überfremdung, vor der Gefahr der Islamisierung des christlichen Abendlandes. Viele sind auch unzufrieden mit der vorherrschenden Politik und sie prophezeien unvorstellbare Probleme, die auf uns zukommen werden. Das alles sind nur kurze Bestandesaufnahmen der Situation heute. Und doch, wir als Christen, wir wollen uns der Bibel zuwenden. Wir wollen fragen, was hat die Bibel uns zu sagen in diese Situation hinein? Und ich möchte eine Antwort geben unter drei Stichworten. Erstens einmal, was sagt die Bibel über Flüchtlinge? Zweitens, was ist unsere Aufgabe als Christen gegenüber diesen Flüchtlingen? Und als drittens, hat dieser Flüchtlingsstrom eventuell endzeitliche prophetische Aspekte? Also diese drei Punkte. Was sagt die Bibel über Flüchtlinge? Was ist unsere Aufgabe als Christen gegenüber diesen Flüchtlingen? Und hat dieser Flüchtlingsstrom eventuell endzeitliche prophetische Aspekte? Kommen wir zum Punkt 1. Was sagt die Bibel über Flüchtlinge? Es ist interessant, wenn wir die Bibel aufschlagen, die Bibel ist voller Flüchtlinge. Also wie uns begegnet, was wir heute sehen, nichts Neues im Lichte der Bibel. In der Bibel, wenn wir sie aufschlagen, da finden wir Menschen, die sind auf der Flucht aus verschiedensten Gründen. Sie sind auf der Flucht wegen Kriegen, wegen Hungersnöten, wegen Familienzwisten oder politischen Unruhen. All diese Menschen, die mussten aufgrund von Kriegen, Hungersnöten, Familienzwisten, mussten die ihre gewohnte Umgebung verlassen, aus ihrer Heimat fliehen, oft ihre Familien zurücklassen oder sich von ihren Freunden trennen. Wer kann mir sagen, wer war der erste Flüchtling in der Bibel? Noch etwas früher zurück, der Kain. Schlagen Sie auf in 1. Mose 4, Vers 12. Und ich möchte diese Kanzel nicht missbrauchen zu einem politischen Statement, das steht mir nicht zu. Sondern unsere Aufgabe als Christen ist ganz klar zu sagen, was sagt die Bibel in diese Situation hinein? Und das wollen wir tun. Und deswegen schlagen wir auf und lernen den ersten Flüchtling der Bibel kennen. In 1. Mose 4, Vers 12, nachdem der Kain seinen Bruder, den Abel, erschlagen hatte, da sagt Gott über seinem Leben, du wirst unstet und flüchtig sein. Der erste Flüchtling auf Erden war der Kain. Der erste Flüchtling im Alten Testament war der Kain. Wer kann mir sagen, wer der erste Flüchtling war im Neuen Testament? Jesus Christus. Interessant. Die ganze Bibel voller Flüchtlinge. Aber bleiben wir zuerst ganz kurz einmal im Alten Testament. Wir nennen Abraham, Isaac, Jakob, wir nennen sie Väter des Glaubens. Aber wissen wir, dass sie auch auf der Flucht waren? Wissen wir, dass ein Abraham, wie auch ein Isaac, dass sie Wirtschaftsflüchtlinge waren? Dass sie aufgrund von Hunger nach Ägypten zogen? Schlagen wir auf, 1. Mose 12, Vers 10 und auch 26, Vers 1. Und ich lese 1. Mose 26, Vers 1. Dort sehen wir, wie der Isaac aufgrund von Hunger, von Missernte, zieht er nach Ägypten. Da heißt es, der Abraham zog und der Isaac, der zog ins Land der Philister. Dort lesen wir, es kam aber eine große Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaac zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Er war ein Wirtschaftsflüchtling. Jakob, auch er flüchtete. Schlagen wir auf, 1. Mose 27, Vers 42. 1. Mose 27, ab Vers 42. Der Jakob war so ein Schlitzohr, der hatte seinen Bruder, den Esau, über das Ohr gehauen. Dann heißt es da, und er will sich, dieser Esau will sich rächen. Und dann heißt es, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und er will dich töten. Nun aber, mein Sohn, höre auf mich. mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Auch er ein Flüchtling. Mose, auch er ein Flüchtling, und zwar ein politischer. 2. Mose 2, Vers 15. 2. Mose 2, Vers 15. Dort heißt es, aber der Mose erfloh vor dem Pharao und hielt sich im Lande Midian auf. Das heißt, alle unsere Glaubensväter, Abraham, Mose und so weiter, das waren Flüchtlinge. Vergessen wir nicht, das in der ganzen Situation. Die Liste ließe sich beliebig ergänzen. Naomi, die Ruth, der David, alle die waren Flüchtlinge. Und wie sie selber gesagt haben, der erste Flüchtling im Neuen Testament war der Herr Jesus. Seine Mutter, Maria und der Josef, sie mussten aufgrund von politisch motivierten Morddrohungen, mussten die fliehen. Und wir lesen das in Matthäus 2, Vers 13. Wie der Engel dem Josef im Traum erscheint und zu ihm sagt, stehe auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Zum Glück haben die Grenzen nicht dicht gemacht. Interessant. Die erste Gemeinde, war die auch auf der Flucht? Schlagen wir auf. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, sie flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Flüchtlinge, Flüchtlinge überall. Die Gemeinde Jesu, war sie nicht zeitlebens auf der Flucht? Wenn Sie ein wenig die Kirchengeschichte studieren, die Gemeinde Jesu, sie war immer auf der Flucht. Der Markus hat es eingangs gelesen, Hebräer 13, Vers 14. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dass wir es in der Schweiz so gut haben, das ist ein Privileg, das nur einige wenige Prozente auf dieser Erde genießen können. Vergessen wir das nicht. Die Gemeinde Jesu war seit ihrem Bestehen immer ein Teil des Flüchtlingsstromes. Und auch heute, viele Tausende von Christen sind auf der Flucht. In diesen Flüchtlingsströmen sind viele auch Christen aus dem Irak, aus Syrien, aus Eritrea. Wissen Sie, dass ungefähr 80% der Eritreer alles Christen sind? Unsere Glaubensväter. Wir lesen Hebräer 11, Abvers 36. Schlagen Sie auf, Hebräer 11, Abvers 36. Da wird uns erzählt über unsere Glaubensväter. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch das Schwert. Und jetzt, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Die Gemeinde Jesu, ein Teil des Flüchtlingsstromes. Und denken wir hier an die Täufer. Sie wurden ersäuft in der Limmat, sie flohen auf den Jura, sie flohen weiter nach Holland, von Holland nach Russland, in die USA. Und heute gibt es auf der ganzen Welt gibt es Täufer bis hin nach Indien. Immer auf der Flucht. Denken wir an die Waldenser, an die Albigenser, an die Hugenotten. Die Geschichte der Gemeinde Jesus ist voller Menschen auf der Flucht. Oder Menschen, die wegen dem Kommunismus flüchten müssen. Heute aufgrund des Islam. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Jetzt haben wir miteinander angeschaut, was die Bibel über Flüchtlinge sagt. Und nun wollen wir miteinander ganz kurz einmal anschauen, was die Bibel zu den Flüchtlingen sagt. Nehmen wir dazu ein biblisches Beispiel. Also König Nebukadnezar kam und das Südreich Israels, Juda und Benjamin, nach Babel deportierten. Sie waren Flüchtlinge, sie waren gefangen in Babylon. Sie saßen, wenn Sie Psalm 137 aufschlagen, Psalm 137, da klagen diese Juden, die deportiert wurden. Und dann heißt es da, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Es gibt ein wunderschönes Lied darüber. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die uns gefangen hielten, die forderten von uns die Worte eines Liedes, die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eines der Zionslieder. Und dann, wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Und wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Also fern der Heimat, in einer fremden Kultur, unter fremden Herrschaft, da kommt das Wort Gottes an diese Flüchtlinge. Und was sollen sie tun? Aufstehen gegen die Regierung? Rebellieren? Nein, ganz was anderes. Jeremia 29, Vers 7. Jeremia 29, Vers 7. Und es sind Worte Gottes an Israel, an ein Flüchtlingsvolk. Dort wird gesagt, das sollen sie tun als Flüchtlinge. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so wird es auch euch wohl gehen. Das heißt, die Flüchtlinge, die sollen der Stadt Bestes suchen, an den Ort, wo sie geführt werden. Das ist der Maßstab der Bibel an die Flüchtlinge. Sie sollen für das Wohl der Stadt und ihrer Menschen beten. Eine weitere Grundregel, die sich an Flüchtlinge wendet, aber nicht nur an Flüchtlinge, sondern an jedermann, lesen wir in Römer 13, Vers 1 bis 2. Römer 13, Vers 1 und 2. Da steht, ein jeder, das heißt du und ich und auch der Flüchtling, ein jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Also hier legitimiert Gott ganz klar auch Staatsgewalt, auch klare Richtlinien aufgrund von Regierungen. Und diesen sollen sich die Flüchtlinge unterordnen. Sie sollen die Gesetze des betreffenden Landes respektieren und sie tun. Kommen wir zum zweiten Aspekt unserer Predigt. Unsere Aufgabe als Christen. Unsere Aufgabe als Christen inmitten dieser Situation. Nun, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn auch bei uns als Christen Fragen auftauchen. Wie geht das weiter? Ich kann verstehen, wenn sich Sorgen bereit machen. Ich kann verstehen, wenn Ängste aufkommen. Es ist nur natürlich. Aber wisst ihr, der Herr Jesus sagt Folgendes. In Johannes 16, Vers 33, da redet der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern gerade explizit auch über diese Ängste. Und er sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber wollen und sollen wir als Christen bei dieser Angst stehen bleiben? Vor der Angst vor der Zukunft? Was kommt auf uns zu? Ist uns der Reichtum auch in Zukunft garantiert? In die Situation hinein, in der wir heute sind, da gibt es eine andere göttliche Realität. Und diese andere göttliche Realität stellt sich der Angst entgegen. Denn Herr Jesus geht weiter und sagt dann in Johannes 16, 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vor einiger Zeit wurde die Tochter eines unserer Mitarbeiters in São Paulo vor der Haustüre überfallen. Ihr wurde alles gestohlen. Ich habe das unserem Mitarbeiter geschickt zur Information. Und dann kommt eine Mail von unserem Bruder Elia Maurice. Und er sagt, hat er so geschrieben, weißt du, die Welt kann uns alles nehmen, aber eines nicht, den Frieden Gottes in unserem Herzen. Es ist genau das, was der Jesus gesagt hat. Ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Egal was kommt, egal was passiert, egal auf was wir zugehen, den Frieden Gottes kann uns niemand rauben. Und er selber, er sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte kennt seine Schafe. Und er ruft sie alle mit Namen. Das heißt, er kennt dich, deine Ängste, deine Nöte, deine Situation, deine Zukunft. Und im Psalm 139, da lesen wir, wie der lebendige Gott sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Und hält seine Hand über mir. Ich sitze oder stehe. Herr, du weißt es. Du erkennst meine Gedanken von Ferne. Was für eine wunderbare Tatsache. Welch ein Trost. Mitten in diesen Fragen. Mitten in diesen Befürchtungen. Mitten auch in diesen Ängsten. Und wisst ihr, wenn wir das wissen, dass er alles in den Händen hält, dass er mein guter Hirte ist, dass er mich trägt, dass er mich nie loslässt, dass sein Friede höher ist denn alle Vernunft. Mit diesem Wissen können wir auch den Flüchtlingen entgegengehen. Und zwar mit offenem Herzen und mit offenen Händen. Es ist interessant, was die Bibel in Bezug des Umganges mit Flüchtlingen sagt. Schlagen Sie mal auf, Jesaja 16, Vers 3. Jesaja 16, Vers 3. Dort steht, gib Rat, triff Entscheidung, mache deinen Schatten am hellen Tage gleich der dunklen Nacht, das heißt, mitten in der größten Hitze, spende Erquickung. Und dann heißt es da, mache deinen Schatten am hellen Tag gleich der dunklen Nacht, verbirg die Verjagten und verrate die Flüchtlinge nicht. Und Jesaja 21, 14, bringet dem Durstigen Wasser entgegen. Jesaja 21, 14, geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn. Und interessant, gerade in der Endzeitsrede, und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir mitten in dieser Endzeit stehen. In dieser Endzeitsrede, da sagt der Herr Jesus in Matthäus 25, ab Vers 35, Matthäus 25, Vers 35, da sagt der Herr Jesus, ich bin durstig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war gefangen und ihr seid zu mir gekommen. Das sollen wir als Christen tun. Aber wir als Christen sollen noch mehr tun. Wir als Christen sollen auch Folgendes tun. Wir sollen als Christen diesen Menschen das Evangelium bringen. Viele dieser Flüchtlinge, sie sind enttäuscht und orientierungslos. Viele dieser Muslime, sie sind dem islamischen Terror entkommen und sind entsetzt über dem, was im Namen ihrer Religion verübt wird. Sie sind zutiefst schockiert über die Gräueltaten, die im Namen ihrer Religion getan werden. Und wenn dann Christen ihnen mit offenen Herzen und offenen Armen entgegenkommen, dann fragen sie sich, ja, wie kann das sein? Unsere Brüder im Nahen Osten, die weisen uns die Grenze und das sogenannte christliche Abendland macht auf. Und dann kommen sie. Und interessant ist auch, viele dieser Menschen sind noch nie einem wahren, wiedergeborenen Christen begegnet. Viele von ihnen haben noch nie etwas gehört von dem froh- und freimachenden Evangelium. Haben noch nie etwas gehört von dem Mann am Kreuz von Golgatha, der für die Muslims ans Kreuz ging, der für sie starb, der sie erlöst hat, bezahlt mit seinem teuren Blut. Sie haben noch nie etwas gehört von dem, dass es eine Hoffnung gibt in der Ewigkeit. Wir als Christen, wir können ihnen entgegengehen. Wir haben die Liebe Jesu in unserem Herzen, ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Leben. Wir können sie mit dem Evangelium erreichen. Wir können ihnen sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Erlösung in der Person und in dem Werk Jesu Christi am Kreuz. Und deswegen, diese Flüchtlingsströme sind auch eine gewaltige missionarische Aufgabe. Nutzen wir es, um diese Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus und seinem Heil zu erreichen? Oder ärgern wir uns nur, dass vielleicht etwas die Sahne von unserem Kuchen weggenommen wird? Weiter können wir als Christen Folgendes tun. Wir als Christen, wir können beten. Und das können nur wir Christen. Wie oft höre ich auch Christen schimpfen über die ganze Situation? Ist das unsere Aufgabe? Die Bibel sagt Folgendes. In 1. Timotheus 2, Vers 1, da fordert uns der Apostel Paulus auf. Er schreibt zu seinem geistlichen Sohn, zu Timotheus. Er sagt, 1. Timotheus 2, Vers 1, zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Das heißt, Paulus fordert nicht nur den Timotheus auf, sondern die ganze Gemeinde. Es ist eine Aufforderung des gemeinsamen Gebetes. Wenn du betest in deiner stillen Zeit, okay. Aber betest du auch in der Gebetsstunde? Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Zum Bitten und Flehen, zur Fürbitte und Danksagung. Und dann betont er ganz speziell, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Es ist interessant, der Apostel Paulus, er hätte doch sagen können, ich bin nicht einverstanden mit dem, was Nero tut. Ich bin nicht einverstanden mit der Politik, die Nero damals führt. Nero hat Rom angezündet. Er verfolgt die Christen bis aufs Äußerste. Aber all das sagt er kein Wort. Er sagt nur, ich fordere die Gemeinden auf, besonders für die Regierenden zu beten und alle, die Macht haben. Beten wir für unsere Regierungen? Beten wir für die, die in Verantwortung stehen? Beten wir für die führenden Leute in Wirtschaft und Politik? Wisst ihr, die Politiker heute, die haben es überhaupt nicht einfach. Ich möchte nicht in ihren Schuhen stehen. Es gibt überall Brandherde, und zwar weltweite Brandherde. Denken wir nur zum Beispiel an die Finanzkrise. Die ist noch längst nicht überwunden. Die Krimkrise, Und all ihre Fragen, die ist noch nicht ausgestanden. Die Griechenland-Krise, die IS-Krise, sie jagt uns Furcht und Schrecken ein. Diese gewaltige Flüchtlingskrise, Krisen über Krisen. Dann gesundheitliche Aspekte, die Sicherung der Renten und so weiter, Krisen über Krisen. Und unsere Aufgabe ist nicht zu kritisieren, sondern zu beten. Es scheint so, wie wenn unsere Regierungen, sie sind ratlos, sie sind hilflos, sie wissen nicht weiter. Und da können wir als Christen ihnen den Rücken stärken. Unser Volk, da lesen wir in Hesekiel 22, auch damals gab es eine Situation in Israel, da sagte Hesekiel, denn das Volk, in Hesekiel 22, 29, denn das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen. Und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Ist es nicht die gleiche Situation? Und wo sind dann die Menschen, die da aufstehen und sich dagegen stemmen? Genau das fordert nämlich hier der Hesekiel. Er zeigt zuerst die ganze Situation auf, das Volk ist gewalttätig, es begeht Raub, es unterdrückt die Armen und Bedürftigen, den Fremdling misshandelt es gegen jedes Recht. Auch hier wieder den Flüchtling. Und dann steht dieser Hesekiel auf und fragt in Vers 30, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauern zumauern und vor mir einen Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Wo sind in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Gemeinde, wo sind die Beter? Es ist unsere heilige Pflicht. Paulus sagt, ich fordere zuallererst die Gemeinde auf zum Gebet. Es ist nicht freiwillig, es ist eine Pflicht. Kommen wir zum letzten Aspekt. Zum letzten Aspekt, ein prophetischer, heilsgeschichtlicher Ausblick. Und ein Aspekt, habt dieser Flüchtlingsstrom uns etwas zu sagen? Wo sind wir in der Endzeit? Ist es vielleicht später auf der heilsgeschichtlichen Uhr Gottes, als wir denken? Als erstes möchte ich auch hier wieder festhalten, bei all den Krisen, die uns umgeben, Finanzkrise, Krimkrise, Griechenlandkrise, IS-Krise, Flüchtlingskrise, all diese Dinge, wisst ihr, wer im Regiment sitzt? Es ist Gott. Er hält die Zügel in den Händen. Er macht Geschichte und nicht Regierungen dieser Welt. Wir reden so viel und denken so viel über Verschwörungstheorien. Wisst ihr, wer dahinter steht? Gott macht Heilsgeschichte. In Amos 3, Vers 6, da lesen wir, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht zulässt. Das heißt, Gott gebraucht sogar Unglücke, um damit seine Heilsgeschichte zu schreiben. Die Nationen sind für den lebendigen Gott wie ein Tropfen am Eimer. Schlagen Sie auf, Jesaja 40, Vers 15. Jesaja 40, Vers 15. Da sagt der lebendige Gott, siehe, wie ein Tropfen in einem Eimer sind die Nationen und wie Staub auf der Waagschale werden sie geachtet. Damit will Gott uns etwas sagen. Gott hält die Fäden der Welt und auch Heilsgeschichte in seiner Hand. Das als Grundsätzliches. Und nun stellen wir uns die große Frage. Haben wir uns schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass es eventuell einen Zusammenhang haben könnte zwischen dem sittlichen und geistlichen Zerfall des christlichen Abendlandes und der zunehmenden Islamisierung Europas? Betrachten wir, was der Prophet Jeremia sagt. Jeremia 19, Vers 15. Da sagt er über seinem Volk, Jeremia 19, Vers 15, so spricht der Herr der Heerscharen, Jeremia 19, 15, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, siehe, ich werde über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unheil bringen, das ich gegen sie geredet habe. Und jetzt kommt der Grund, denn sie haben sich hartnäckig geweigert, auf meine Worte zu hören. Könnte es einen Zusammenhang haben zwischen dem sittlichen und geistlichen Zerfall des christlichen Abendlandes und der zunehmenden Islamisierung Europas? Bedenken wir, ist nicht Europa das Land der Reformation? Wurde nicht hier die erste Bibel gedruckt und den Massen zugänglich gemacht? Durfte nicht Europa wunderbare Erweckungen erleben, 19. und Anfang 20. Jahrhunderts? War nicht Europa Ausgangspunkt für viele, viele Missionsreisen, der Ort von Missionsbewegungen, Gesellschaften wurde gegründet, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Das war Europa. Und deswegen wird es genannt, das christliche Abendland. Aber zunehmend sehen wir heute ein Abkehr von alledem. Und selbst in der Christenheit, da sehen wir einen zunehmenden geistlichen Verfall. Eine Christenheit ohne Christus. Theologische Ausbildungsstätte, manche theologische Ausbildungsstätte, die lehrt die Bibelkritik. Und wie viele stehen heute auf der Kanzel und sie glauben nicht vorbehaltslos dem, was sie predigen. Und selbst in den Gemeinden, da haben wir eine zunehmend lauwarme, bibelkritische, zeitgeistliche, erkenntnislose wie auch hingebungslose Christenheit. Unsere Gesellschaft, für das ist das alles normal geworden, was vor 20, 30 Jahren noch als Sünde galt. Abtreibung, Geldgier, Ausbeutung, Homosexualität, Ehescheidung, Ehebruch, Pornografie und so weiter und so fort. Es ist alles normal, alles legitimiert. Und der Herr sagt, Jeremia 19, 15, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, siehe, ich werde über diese Stadt und über alle ihre Städte all das Unheil bringen, das ich gegen sie geredet habe, denn sie haben sich hartnäckig geweigert, auf meine Worte zu hören. Könnte das der Zusammenhang sein? Ich werde versuchen, aufzuzeigen, wo wir heute stehen. Als die Jünger den Herrn Jesus fragten, sie fragten ihn, Herr Jesus, wann richtest du das messianische Königreich wieder auf? Wann wirst du kommen und deine messianische Herrschaft auf dieser Erde aufrichten? Und dann sagt der Herr Jesus ihnen Folgendes, schlagen Sie auf, Neues Testament, Lukas, Kapitel 21, ab Vers 25. Lukas 21, ab Vers 25. Und dann sagt der Herr Jesus auf die Frage der Jünger, wann wirst du dein Reich aufrichten? Und dann sagt er, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Und dann sagt er, und auf der Erde, weltweit, Angst der Heidenvölker, vor Ratlosigkeit, ist es nicht die Situation heute? Bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, und dieses Bild, das Tosen des Meeres und der Wogen, ist immer das Völkermeer. Und die Menschen, sie werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis, die ganze Erde, kommen wird. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das ist doch die Situation, in der wir heute stehen. Kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und dann sagt der Herr Jesus in Zacharia 12, Vers 10, durch den Propheten Jesaja, also die Menschen werden vor Furcht und Zittern werden sie zergehen. Der ganze Erdkreis wird ratlos sein. Die Situation heute. Und dann plötzlich wird der Herr Jesus kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann werden sie in Zacharia 12, Vers 10, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auf das gehen wir zu. All die ganze Weltsituation drängt auf dieses Ziel hin. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 28 und 29, wenn ihm all das anfängt zu geschehen, das heißt die Ratlosigkeit, der ganze Erdenkreis, die Heidenvölker, das Tosen des Meeres, wenn das anfängt zu geschehen, so richtet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Der Herr Jesus redet hier über den ganzen Erdkreis von weltweiten Zeichen, weltweiter Angst, weltweiter Ratlosigkeit, dem weltweiten Tosen des Völkermeeres und der weltweiten Furcht, die die Völker zunehmend befallen wird. Dann sollen wir unser Haupt erheben. Noch ein letzter Gedanke möchte ich anfügen. Und diesen Gedanken entnehme ich aus dem Buch Daniel. Das Buch Daniel, Kapitel 2. Das ganze Buch Daniel zeigt uns ja im Grunde genommen die jüdische Geschichte, angefangen von der babylonischen Gefangenschaft bis schlussendlich, wenn der Messias kommen wird zur Rettung seines Volkes. Es ist ein heilsgeschichtlicher Abriss, das ganze Buch Daniel. Und interessant ist Folgendes, da wird einem heidnischen König, wird gezeigt, wie dieser Abriss stattfinden wird in groben Zügen. Welche Reiche aufstehen werden und gegen Israel kämpfen, das Geschick Israels maßgeblich beeinflussend. Und so beginnt dieser Traum in Daniel 2, ab Vers 31. Du König Nebukadnezar, ich lese es ausdrucksweise, Daniel 2, ab Vers 31. Du König Nebukadnezar hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. Und dann ab Vers 36, das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Dann wird gesagt, du, o König, also Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, es wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen und Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Also hier zeigt uns der Prophet Daniel die heilsgeschichtliche Abriss der Völker, der Weltreiche, die Einfluss nehmen werden auf das Volk der Juden. Und wir wissen es aus der Vergangenheit, das war das babylonische Weltreich, das medo-persische Weltreich, das griechische Weltreich und auch das römische Weltreich. Und nun sagt der Daniel, sagt, am Schluss werden diese Reiche alle wieder da sein. Und wenn diese Reiche da sein werden, dann werden sich die Menschen untereinander mischen. Und zwar aufgrund dieser Völker. Diese Völker werden sich mischen, durchheiraten und doch nicht zusammenhalten. Und dann heißt es in Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Gehen wir in Gedanken ganz kurz zurück in die Geschichte Israels. Israel kehrt seit dem Jahre 1882 zurück ins Land der Väter. Seit dem Jahre 1948 ist Israel wieder ein unabhängiger, souveräner Staat. Seit dem Jahre 1967 ist Jerusalem wieder Hauptstadt des jüdischen Volkes. Und zum gleichen Zeitpunkt erwachen diese Königreiche oder Weltreiche wieder aus ihrem dornröslichen Schlaf. Plötzlich ist der Irak wieder hier, Babylon. Plötzlich der Iran, Medo-Persien. Plötzlich Griechenland in aller Munde. Das vereinigte Europa. Und das heißt, wir haben es gelesen, Daniel 2, 44. Aber zur Zeit dieser Könige, Irak, Iran, Griechenland, Vereinigtes Europa und so weiter, da geschieht Folgendes. Sie werden sich untereinander mischen und doch nicht zusammenhalten. Und jetzt fragen wir, woher kommen alle diese Flüchtlinge? NTV hat es Folgendes gesagt. An erster Stelle kommen die Menschen aus Syrien. Sie kommen aus Albanien, Afghanistan, im Irak, Serbien, Eritrea, Mazedonien, Pakistan und Montenegro. Das sind alles Länder, die im Einzugsgebiet waren dieser Reiche, des Babylonischen Reiches, Medo-Persischen Reiches, des Reiches von Alexander dem Großen und des Vereinigten Europas. Und woher kommen, wohin kommen sie? Sie kommen alle hierher. Sie mischen sich untereinander. Und dann heißt es plötzlich, und dann wird ein Stein losgerissen, ohne Zutun von Händen. Und es zermalmte alle diese Länder und füllte die ganze Erde. Und dann heißt es in Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Was heißt das? Wir sind nach meiner Meinung an der letzten Punkt dieses Standbilds von Nebukadnezar angekommen. Sie mischen sich, aber sie halten nicht zusammen. Sie kommen aus dem Einflussbereich dieser Reiche, aber selbst durch Heirat haften sie nicht. Und dann kommt dieser Fels losgelöst, zertrümmert das alles. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes. Wir sind in der letzten Phase der Endzeit. Und plötzlich kommt Jesus. Er wird kommen und diese Welt erfüllen mit seinem Friedensreich. Er ist der Fels der Ewigkeit. Seine Wiederkunft steht vor der Türe. Ist uns das bewusst? Und deswegen als Christen, wir dürfen frohgemut in diese Welt hinausgehen. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben in Jesus Christus den Menschen Erlösung anzubieten. Wir können sagen, deine Schuld ist vergeben durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Nimm das für dich in Anspruch. Wir können den Menschen sagen, wir gehen auf eine herrliche, wunderbare Zukunft zu. Jesus kommt wieder, möchtest du mit dabei sein? Und deswegen, als Christen dürfen wir mit frohem Blick, frohgemut in diese Welt hinausgehen. Und sagen Sie diese Botschaft weiter. Es könnte heute Abend, heute Nachmittag sein, dass Jesus wiederkommt. Bist du bereit, wenn er heute käme? Maranatha, Jesus kommt. Ja, Jesus, komme bald. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wenn wir das alles sehen, da können wir nur staunen. Du bist dabei, wiederzukommen. Und wenn wir diese Flüchtlingsströme sehen, welch großer Auftrag auch an uns. O Herr Jesus, schenk, dass wir das persönlich, als Gemeinde, als Missionswerk auch wahrnehmen. Diese Menschen mit deinem Evangelium zu erreichen, mit einer frohen und freimachenden Botschaft. Und Herr Jesus, wir bereit sind, wenn du heute noch kämest. Ja, Jesus, komme bald. Und wenn wir auch die ganze Situation in Israel anschauen. O Herr Jesus, erbarme du dich seines Volkes. Segne dein Volk, segne dein Land und komme auch für dein Volk Israel bald zu ihrer Erlösung. Danke dafür, Herr. Amen.